Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Hunde waren die ersten domestizierten Tiere, noch bevor wir Menschen sesshaft wurden und Landwirtschaft betrieben. Genetische Daten geben jetzt neue Einblicke, wann und wo der gemeinsame Weg von Menschen und Wölfen bzw. Hunden begonnen hat. Dazu gleich mehr. Außerdem blicken wir heute auf die Lage bei den Affenpocken. In Deutschland und anderen Ländern weltweit sind die Infektionszahlen zuletzt deutlich zurückgegangen. Wir fragen nach den Ursachen und was jetzt nötig ist, um die Erkrankung weiter einzudämmen. Mein Name ist Lennart Pyritz, herzlich willkommen. Hunde gelten klassischerweise als beste Freunde der Menschen. Die Beziehung ist innig und Jahrtausende alt. Doch wann und wie die gemeinsame Geschichte begonnen hat, wann erstmals Wölfe gezähmt wurden oder die Nähe zu Menschen suchten, zum Beispiel um Reste von deren Beute zu fressen, das ist nach wie vor unklar. Auch der Ort, an dem die Domestikation begann, an dem der Weg vom Wildtier-Wolf zum Haustier-Hund angefangen hat, ist umstritten. Neue Antworten versprechen jetzt Analysen dutzender Wolfsgenome, die bis zu 100.000 Jahre alt sind. Vorgestellt wurden die Daten gerade auf einer Konferenz für Paläogenetik in Heidelberg. Michael Stang war für uns dort und fasst zusammen, was über die ersten Hunde bekannt ist und was weiter rätselhaft bleibt.
Am Ende der letzten Eiszeit starben nicht nur viele große Pflanzenfresser wie Mammut oder Wollnashorn aus, sondern auch viele Fleischfresser. Aber nicht alle, so Pontus Skoglund.
Wolves survived the Ice Age when other carnivores like cave bear, cave lion.
Wölfe haben die Eiszeit überlebt, während große Raubtiere wie Höhlenbären, Höhlenlöwen und Höhlenhyänen ausstarben. Und wir wollen verstehen, welche genetischen Anpassungen das Überleben der Wölfe begünstigt haben könnten. Deswegen haben wir das Erbgut von alten Wölfen aus den vergangenen 100.000 Jahren untersucht. Sein Team vom Francis Crick Institut in London hat dazu das Erbgut von 72 Wölfen aus Europa, Sibirien und Nordamerika analysiert. Dabei sahen die Forscher, dass es vor 50.000 bis 30.000 Jahren einige Veränderungen im Schädel der Tiere gegeben hat, vor allem am Kiefer, möglicherweise eine Folge der damaligen Umweltveränderungen. Ob und wie beobachtete genetische Veränderungen damit zusammenhängen, ist noch nicht klar. Ebenso wenig, ob diese Anpassungen tatsächlich einen Überlebensvorteil boten. Die Erbgutdaten können aber bei einer anderen Frage helfen, so Skoglunds Kollege Anders Bergström. In welcher Region wurden die Vierbeiner erstmals domestiziert?
What's special about dogs is that they were the first domesticated animal.
Das Besondere an Hunden ist, dass sie das erste domestizierte Tier überhaupt waren. Die anderen Tiere wie Rinder, Ziegen und Schafe wurden erst domestiziert, nachdem Menschen der Landwirtschaft nachgingen. Bei Hunden war das anders. Während die Menschen am Ende der Eiszeit alle noch Jäger und Sammler waren, gingen sie bereits diese Beziehung mit einem wilden Fleischfresser ein, was ziemlich faszinierend ist.
Die 72
alten Wolfsgenome umfassen eine Zeitachse von rund 30.000 Generationen. Dadurch war es dem Team möglich, genetische Veränderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen und den geografischen Ursprung der Hundevorfahren einzugrenzen. Und die Analysen zeigen deutlich, dass eiszeitliche Wölfe aus Asien ihre Spuren im Erbgut aller heutigen Hunde hinterlassen haben.
What we find in terms of dog origins is that
Was wir in Bezug auf die Herkunft von Hunden feststellen, ist, dass Hunde insgesamt eher frühen Wölfen aus Asien ähneln als frühen Wölfen aus Europa. Das deutet darauf hin, dass die Domestizierung wahrscheinlich eher im Osten als im Westen stattgefunden hat, ohne jedoch genau sagen zu können, wo das passiert ist. Da wir keine alten Wolfsgenome aus ganz Asien haben, sondern nur aus Sibirien, bleibt der wahre Ort unbekannt. Aber wir können Europa ausschließen und sagen, dass die ersten Hunde irgendwo aus Asien kamen. Die Daten zeigen, dass es später noch einmal frisches Blut gab, denn eine andere Wolfspopulation hat im Stammbaum der Hunde ebenso ihre Spuren hinterlassen. Dafür gibt es mehrere Erklärungsansätze, so Anders Bergström. Hunde wurden mindestens zweimal unabhängig voneinander domestiziert. Genauso gut könnten sich bereits domestizierte Hundevorfahren mit wildlebenden Wölfen vermischt haben.
We can't really say whether there was just one.
Wir können also nicht mit Sicherheit sagen, ob es nur einen Domestikationsprozess oder mehr als einen gegeben hat. Wir können nur das Ergebnis beobachten und das sagt, dass es zwei Quellen für die Abstammung der Hunde-DNA gibt. Klar sei bisher vor allem eine Sache. Keines der bisher untersuchten alten Wolfsgenome kommt als direkter Hundevorfahr in Frage. Damit ist weiter unklar, wann und wo genau das erste Mal Wölfe die Begleiter der Menschen wurden.
Ein Beitrag von Michael Stang. Im Mai wurden in Deutschland erstmals Fälle bekannt. Seitdem hat das Robert-Koch-Institut mehr als 3500 Infektionen mit Affenpocken registriert. Die meisten bei Männern, die sexuelle Kontakte mit anderen Männern haben. Dazu kommen 16 weibliche Fälle, 3 Fälle bei männlichen Jugendlichen und 2 Fälle bei Kindern unter 14 Jahren. Auch in vielen anderen Ländern weltweit stiegen im Frühsommer die Infektionszahlen deutlich an. Im Juli schließlich erklärte die WHO den Ausbruch zur gesundheitlichen Notlage mit internationaler Tragweite. Zuletzt sind die Zahlen in Deutschland und anderen Ländern allerdings deutlich gesunken. Über die Ursachen dafür habe ich vor der Sendung mit Christina Frank gesprochen. Sie arbeitet in der Abteilung für Infektionsepidemiologie am RKI in Berlin. Ich habe sie zuerst gefragt, seit wann und wie stark sind die Affenpockenfälle in Deutschland und anderen Ländern rückläufig?
Die meisten 9 Fälle pro Tag erreichten uns im Juli. Und wenn man sich die Erkrankungsbeginne anschaut, dann war der Höhepunkt der Infektionswelle vermutlich Anfang Juli in Deutschland. Seitdem sind die Fallzahlen rückläufig. Letzte Woche zum Beispiel sind uns unter 30 neue Fälle nur übermittelt worden. Und das ist eine Entwicklung, die man ja auch in vielen anderen Ländern, USA, andere europäische Länder zum Beispiel beobachtet, wo überall diese Wellen ihren Höhepunkt überschritten haben.
Wie klar ist denn eigentlich, was die Ursachen für diesen Rückgang sind? Wie genau lässt sich das anhand der bestehenden Datenlage abschätzen?
Also es gibt gute Kandidaten für Faktoren, die da eine Rolle spielen. Was man nicht so gut weiß, ist, wie die individuell eben zu diesem Abfall beitragen. Sicher sehr wichtig ist die intensive Aufklärung zur Verhaltensprävention und eben das angepasste Verhalten, insbesondere von Risikogruppen. Natürlich auch die Sensibilisierung der Ärzteschaft. Denn wenn man Fälle erkennt, dann kann man natürlich auch die Weiterübertragung überhaupt nur verhindern. Und wie weit Impfungen und eben auch die Immunität nach durchgemachter Infektion dazu eine Rolle spielen, das ist noch sehr schwer zu beurteilen. Und insgesamt führt das dann vermutlich zu einem Rückgang der Fallzahlen.
Mhm. Es gibt ja nach wie vor viele ungeklärte Fragen und auch immer wieder neue Erkenntnisse zu den Affenpocken, also auch noch viel Forschungsbedarf. Sie haben zum Beispiel gerade in einer Studie gezeigt, dass die Inkubationszeit bei einem Teil der Fälle offenbar deutlich kürzer sein kann oder war als bislang angenommen. Wie haben Sie das ermittelt?
Die Gesundheitsämter haben die Erkrankten im Rahmen ihrer Ermittlungen meistens dann befragt, ob es eine Idee gibt, wo man sich infiziert haben könnte. Und nur ein relativ kleiner Anteil der Fälle, aber es ist ja eine relativ große Fallzahl insgesamt, konnte das relativ genau eingrenzen. Zum Beispiel, weil die Exposition, also der Risikokontakt, vermutlich auf einer Reise oder so stattgefunden hatte, auf einer kurzen Reise. Und wenn man diese wenigen Fälle mit den sehr genau eingrenzbaren Angaben auswertet, dann bekommt man eben Hinweise auch auf teilweise sehr, sehr kurze Inkubationszeiten von wirklich nur einzelnen wenigen Tagen.
Woran könnte es denn liegen, dass die Inkubationszeit in manchen Fällen so kurz ist und eben nur 1 oder 2 Tage beträgt und in anderen Fällen bis zu 3 Wochen?
Ja, alles, was vorher zu den Affenpocken bekannt war, bezieht sich ja vor allem auf die Übertragung der Krankheit in Afrika. Und es war da vieles noch nicht so gut bekannt. Und was in diesem Ausbruch ja eben anders ist, ist, also wir vermuten ja, dass die Übertragung während des Sex in diesem Ausbruch in Europa eben eine besondere Rolle spielt, was vielleicht in Afrika nicht so der Fall war und ist. Und es ist möglich, dass die Inkubationszeit eben vom Übertragungsweg abhängt oder auch von der Menge des übertragenen Virus. Und dass deswegen die Inkubationszeit in diesem Ausbruch auch ein bisschen anders ist als vorher aus der Literatur bekannt.
Was bedeutet denn so eine sehr kurze Inkubationszeit in bestimmten Fällen für die Eindämmung der Affenpocken und die weitere Impfstrategie?
Sehr kurze Inkubationszeiten in Betracht zu ziehen, ist vor allem bei der Ermittlung der Infektionsquellen wichtig. Über diese entdeckt man ja unter anderem weitere bislang unbekannte Infektionen. Also man muss eben auch fragen, nicht nur, was haben Sie in den letzten 2, 3 Wochen gemacht, sondern wirklich auch vor 2, 3 Tagen. Und für die Impfstrategie spielt es gar nicht so eine große Rolle, Man vermutet zwar, dass eben eine postexpositionelle Impfung auch helfen kann, vielleicht den Ausbruch der Krankheit zu verhindern, vor allem wenn sie früh nach der Exposition gegeben wird. Aber man würde sich vermutlich ohnehin nicht darauf verlassen, dass eine Erkrankung oder eine asymptomatische Infektiosität wirklich grundsätzlich verhindert werden kann.
Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind skeptisch, dass die Affenpocken wieder ganz verschwinden werden. Gerade hat auch China einen ersten Fall von Affenpocken gemeldet. Das Virus könnte also bleiben und das wirft ja auch die Frage auf, ob und wie es sich dann verändern könnte, vielleicht auch besser an den Menschen anpassen könnte. Wie schätzen Sie die Großlage ein?
Also den Ausbruch in Deutschland hoffen wir natürlich mit den aktuellen Maßnahmen auf ein dauerhaft niedriges Fallniveau oder sogar bis auf null runterdrücken zu können. Wichtig ist, dass die Ärzteschaft weiterhin wachsam ist und zukünftige Fälle erkennt, und zwar explizit auch bei Personengruppen, die also nicht Männer, die Sex mit Männern haben, sind und eben auch nicht nur nach Auslandsaufenthalten. International wird das Virus vermutlich weiter zirkulieren, vor allem in Ländern, die eben nicht impfen können oder wo Fälle bedingt durch Stigmatisierung oder aufgrund von Problemen im Gesundheitswesen gar nicht diagnostiziert werden können. Und in Afrika verbleibt natürlich in einigen Regionen auch das zoonotische Reservoir, was immer wieder auch zu menschlichen Infektionen führen kann.
Wenn wir das alles nochmal zusammennehmen, welche Maßnahmen national und international sind denn jetzt entscheidend, um diesen Trend der abnehmenden Fallzahlen fortzusetzen und die Affenpocken so gut wie möglich und wenn möglich dauerhaft einzudämmen?
Also es ist im Grunde eine Trias. Man muss die Infektion diagnostizieren können, man muss sie behandeln können und man muss sie verhindern können. Und die Verhinderung geht vermutlich ja am besten über die Impfstoffe. Und das sind drei Gegebenheiten, die aber wichtig sind, überall zu etablieren. Also auch in Afrika muss es die Laborkapazität geben, muss es die Therapeutika geben und muss vor allem auch Impfstoff zumindest für die Risikogruppen und die Kontaktpersonen von Fällen verfügbar sein. Und insgesamt ist es bei dieser Krankheit offensichtlich auch wichtig, dass man Stigmatisierung vermeiden und abbauen muss, damit die Fälle nicht unerkannt bleiben.
Christina Frank, Infektionsepidemiologin am RKI, über den aktuellen Rückgang der Affenpockenfälle in Deutschland und weltweit. Die Wärmeenergie aus dem Erdinneren nutzen, überall und nahezu klimaneutral. Die Hoffnung ist mit der Geothermie verbunden. Bei der Energiewende spielt sie in Deutschland bislang aber eine eher geringe Rolle. Gerade gegen die tiefe Geothermie, die die Erdwärme unterhalb von 400 Metern fördert, gibt es auch Vorbehalte, weil dadurch Erdbeben ausgelöst werden können. Forscher aus den USA sehen in der Methode trotzdem großes Potenzial, gerade wenn es richtig tief geht, bis zu 20 Kilometer. Für solche Bohrungen soll in Zukunft Technologie aus der Fusionsforschung zum Einsatz kommen. Dagmar Röhrlich ist den Plänen auf den Grund gegangen.
Je tiefer man kommt, umso heißer wird die Erde. Im Durchschnitt steigt die Temperatur alle 33 Meter um 1 Grad und ab einer gewissen Tiefe lässt sich mit dieser Wärme Energie produzieren. Doch der Anteil der Geothermie an der weltweiten Energieerzeugung lag 2021 bei gerade einmal 0,4%. Denn außer in vulkanisch aktiven Gebieten muss tief gebohrt werden und gängige Verfahren werden angesichts der Ausbeute schnell unwirtschaftlich. Nun möchten US-Ingenieure mit einer neuen Technik die Geothermie revolutionieren.
If you go very deep, 20 kilometers.
Wenn man 20 Kilometer tief bohrt, kann man Temperaturen von 500 Grad Celsius erreichen. Damit lässt sich, wie in einem Kohle- oder Atomkraftwerk, überhitzter Dampf für die Turbinen erzeugen. Das ist der Schlüssel. Wir könnten mit einer so tiefen Geothermieanlage genauso effizient Strom erzeugen wie mit Kohle- oder Kernkraftwerken.
Allerdings ist es technisch derzeit unmöglich, so tief zu kommen. Bislang liegt der Rekord bei etwas über 12 Kilometer und es dauerte rund 20 Jahre, dieses Bohrloch auf der russischen Halbinsel Kola abzuteufen, erläutert Paul Wosko. Er ist emeritierter Fusionsforscher vom Massachusetts Institute of Technology.
Die heute gängige Bohrtechnik wurde vor 150 Jahren erfunden. Dabei wird ein rotierendes, diamantbesetztes Werkzeug eingesetzt. Diese Technik ist von Natur aus begrenzt, denn je tiefer man kommt und je höher Druck und Temperatur steigen, desto stärker wird die Leistung der Bohrer beeinträchtigt. Außerdem haben sie wegen des Umgebungsdrucks Probleme mit dem Bohrlochkollaps. In 20 Kilometern Tiefe beträgt der Druck über 10.000 Atmosphären.
Würde man ohne mechanischen Kontakt zum Gestein bohren, ließe sich das Problem lösen, so Paul Vosko. Und er schlägt vor, eine Technik zu nutzen, die aus der Kernfusion kommt, bei der die Bedingungen im Sonneninneren nachgebildet werden sollen. Beim Fusionsexperiment ITER setzt man dafür sogenannte Gyrotronen ein, sehr starke Strahlquellen, die im Bereich von Millimeterwellen arbeiten und das Plasma im ITER überhitzen sollen. Anders als Laser erzeugen Gyrotronen keinen gepulsten, sondern einen kontinuierlichen Strahl, was für das Bohren zentral sei.
Diese Hochenergiestrahlquellen aus dem Fusionsprogramm sind leistungsstärker als alle Laser. Ihr Strahl ist robuster gegen Streuung und arbeitet auch in der schmutzigen Umgebung, die eine Bohrung nun einmal ist. Bei diesem Verfahren gibt es keinen Kontakt zwischen Gerät und Gestein. Es ist eine reine Energie-Materie-Interaktion.
Das Gestein verdampfe, während sich der Strahl tiefer und tiefer hineinschneide. Das funktioniert jedenfalls an Proben im Labor. Doch in einer Bohrung sind die Bedingungen viel härter. Eines der Probleme ist die Spülflüssigkeit, die das Bohrloch auch noch in mehreren Kilometern Tiefe kühlen und reinigen soll. Paul Vosko hofft, dass es mit dem Edelgas Argon funktioniert. Sollte das klappen, müsste die Bohrung noch nicht einmal extra stabilisiert werden. Weil die Hitze des Gyrotronenstrahls die Gesteinswände sofort verglasen ließe, entstehe ein stabiles Bohrloch, das direkt auch noch Gase und Fluide aus dem Untergrund zurückhalte.
Wir stellen uns vor, mit solchen Bohrlöchern im Untergrund eine Art Heizkörper zu bauen, in dem Wasser aufgeheizt wird. Durch die Glaswände bleibt es so sauber, dass es als überkritischer Dampf direkt auf die Turbine geleitet werden kann. Und weil wir nicht fracken, also das Gestein sprengen, dürfte das auch die Wahrscheinlichkeit von Erdbeben verringern.
2024 soll eine erste vollmaßstäbliche Demonstrationsanlage in Betrieb gehen. Das jedenfalls ist der Plan des aus dem MIT hervorgegangenen Spin-offs Quaes. Und auch der weitere Zeitplan ist ehrgeizig. 2026 soll ein erstes superheißes geothermisches System 100 Megawatt Leistung erbringen.
Part of the plan of Quaes and
ein Teil des Plans von Quaes ist, zusammen mit dem Geothermieunternehmen Altarock Energy ehemalige Kohlekraftwerke zu modernisieren. In den USA und vielen anderen Ländern werden Kohlekraftwerke aufgegeben. An diesen Standorten gibt es alles: Generatoren, Stromleitungen, alles. Altarock hat Pachtverträge für stillgelegte Kohlekraftwerke abgeschlossen. Wenn wir erfolgreich sind, sollen an diesen Standorten ultratiefe Geothermiebohrungen abgeteuft und die Kohleverbrennung durch saubere geothermische Wärme ersetzt werden.
Ein erstes umgewidmetes Kraftwerk könnte 2028 in Betrieb gehen, so die Hoffnung. Das Konzept könnte weltweit die Energielandschaft umkrempeln. Im Gegensatz zu Solar- und Windenergie im industriellen Maßstab verbrauchten solche Kraftwerke kaum Platz auf der Erdoberfläche. Sie stünden rund um die Uhr zur Verfügung und jedes Land hätte den gleichen Zugang zu einer praktisch unerschöpflichen Energiequelle.
Meinen Schätzungen zufolge könnten wir den gesamten Weltenergiebedarf für 2 Millionen Jahre decken, ohne dass sich die Wärmemenge, die wir aus dem Untergrund gewinnen, verändert.
Ultratiefe Geothermie mit Technologie aus der Fusionsforschung, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Anneke Meyer.
Lärm beeinflusst den Gesang mancher Vogelarten nachhaltig. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung im Umkreis des stillgelegten Flughafens Tegel, die im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B erschienen ist. Aus einer vorangegangenen Studie von 2016 war bekannt, dass Vögel rund um den damals noch aktiven Flughafen bis zu 20 Minuten früher anfingen zu singen als Artgenossen in ruhigeren Gegenden von Berlin. Das Forschungsteam vermutete damals eine Anpassung an den Fluglärm. Das frühe Aufstehen hätte sich für die Vögel gelohnt, um zu verhindern, dass der für den Paarungserfolg wichtige Gesang von Turbinen übertönt würde. Zwei Forschende des Max-Planck-Instituts für Ornithologie kehrten 6 Monate nach Stilllegung des Flughafens zurück, um zu hören, ob die Singzeiten der Vögel sich in der relativen Ruhe normalisiert hatten. Tatsächlich sangen einige Arten, wie zum Beispiel Rotkehlchen, zu der gleichen Zeit wie ihre Artgenossen anderswo in der Stadt. Andere, darunter etwa Amseln und Kleiber, waren früh auf Steher geblieben.
Auch bei Sternen ist die Kindheit prägend.
Sterne bilden sich aus Molekülwolken. Sie werden als Kinder bezeichnet, solange ihr Kern noch nicht Wasserstoff zu Helium verbrennt, sie also nicht leuchten. Die Forschung hatte sich bislang vor allem auf erwachsene Sterne konzentriert. Welche Rolle ihre frühe Entstehung bei ihrer späteren Entwicklung spielt, wurde außen vor gelassen. Auch weil es für diese Entwicklungsphase keine guten Modelle gab. Im Fachmagazin Nature Communications stellen Forschende jetzt ein Modell vor, das die frühe Sternentwicklung abbildet und daraus bestimmte Vorhersagen für die neuen Sterne macht. Ihre Ergebnisse zeigen, was vor der Initialzündung passiert, beeinflusst den späteren Werdegang. Das Team schreibt, damit sei ein Grundstein für das Verständnis der Wachstumsschritte von Sternen gelegt worden.
70 Jahre nach ihrem Aussterben siedelt Indien wieder Geparde an.
Dafür wurden 5 Weibchen und 3 Männchen am Samstag im Kuno-Nationalpark freigelassen. Zunächst in ein etwa 6 Quadratkilometer großes Gehege. Die umgesiedelten Geparde stammen aus Namibia und gehören damit der afrikanischen Unterart der Raubkatzen an. Von der genetisch etwas unterschiedlichen asiatischen Unterart gibt es nur noch rund 30 Tiere in freier Wildbahn. Sie leben im Iran. Um Geparde von dort zur Wiederansiedlung nach Indien zu holen, ist die Population zu klein. Die Wiedereinführung ist Teil eines Artenschutzprojektes, das international von Expertinnen und Experten begleitet wird. Ob die Ansiedlung gelingt, ist alles andere als sicher.
Darmerkrankungen erhöhen das Risiko für Schuppenflechte.
Dass die beiden Erkrankungen oft gemeinsam auftreten, war schon länger bekannt. Dass es tatsächlich einen ursächlichen Zusammenhang gibt, zeigt jetzt eine Studie im Fachmagazin JAMA Dermatology. Basierend auf den Daten von fast 500.000 Menschen führte ein Forschungsteam eine genomweite Assoziationsstudie durch. Mithilfe mathematischer Modelle können dabei Rückschlüsse über die Zusammenhänge, zum Beispiel zwischen 2 Erkrankungen, gezogen werden. Die Ergebnisse zeigten, wer unter der chronisch entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn leidet, hat ein deutlich erhöhtes Risiko, Schuppenflechte zu entwickeln. Umgekehrt galt der Zusammenhang nicht.
Bauarbeiter haben in Israel eine über 3000 Jahre alte Grabkammer entdeckt.
Mitarbeiter der israelischen Altertumsbehörde sagten, es handle sich um ein Jahrhundertfund. Sie datierten das Grab auf etwa 1300 vor Christus in die Zeit Ramses II. Der ägyptische Pharao hatte sein Reich entlang des Mittelmeers bis nach Syrien ausgedehnt. In dem Grab fanden sie Tongefäße, Pfeil- und Speerspitzen aus Bronze und Knochen mehrerer beigesetzter Menschen. Das Team der israelischen Altertumsbehörde, das die Grabstätte jetzt untersucht, geht davon aus, dass das Grab als Beisetzungsort für mehrere Generationen einer Familie oder Gruppe gedient haben muss. Eine DNA-Analyse anhand der Knochen ist wahrscheinlich nicht möglich. Aus den Rückständen in den Schüsseln und Krügen, die als Grabbeigaben mit beigesetzt wurden, erhofft sich das Team aber Aufschlüsse über die Ernährung und die Lebensweise der Menschen von einst.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Annike Meyer. Bleibt der Blick in den Weltraum, heute über einen berühmten Künstler und dessen Sicht auf den gestirnten Himmel.
Sternzeit, 19. September. Vincent van Gogh und die gemalten Sterne. Die abnehmende Mondsichel strahlt am Himmel, ein Stück links glüht die Venus, ebenfalls mit einem markanten Hof, und darüber leuchten die Sterne des Widder. Das in etwa hat der niederländische Maler Vincent van Gogh in seiner Sternennacht dargestellt. Das Bild ist offenbar Ende Juni 1889 entstanden, als der Künstler in einer Heilanstalt in der Provence weilte und aus seinem Zimmerfenster, so heißt es, gen Osten blickte. Van Gogh interessierte sich sehr für den gestirnten Himmel und war ein präziser Beobachter. Ein Jahr zuvor hatte er an seine Schwester geschrieben, dass bei genauem Hinsehen manche Sterne zitronengelb erscheinen, andere rötlich, grün oder in einem brillanten Blau. Es reiche nicht einfach, weiße Punkte auf eine blau-schwarze Leinwand zu setzen. In der Sternennacht an der Rhone funkelt, wunderbar farbig, ganz eindeutig der große Wagen über dem Fluss. Fast scheint es, als spiegele sich das Licht der Sterne im Wasser. Zur gleichen Zeit entstand in Arles auch die Kaffeeterrasse bei Nacht. Die leuchtenden Sterne über der langen Gasse halten einige für das markante Y im Wassermann, was aber nicht offensichtlich ist. Manche der Van Gogh-Motive lassen sich auch heute Nacht am Himmel finden. Der große Wagen steht, ganz wie einst über der Rhone, rund um Mitternacht tief über dem Nordhorizont. Die Mondsichel hat morgen früh eine ähnliche Phase wie in der Sternennacht, steht allerdings nicht nahe dem Widder, sondern in den Zwillingen. Und die Venus fehlt derzeit leider auch.
Die Sternzeit von Dirk Lorenzen, und damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.
Thank you.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.